wissen Sie, was der Denkort bedeutet, wofür der steht?
Das hier?
Ja.
Für die Deportation.
Für die Deportation der Juden, nee, von Auschwitz. Die
ganzen Koffer symbolisieren, die die Menschen damals eingepackt haben, weil sie dachten, sie geht irgendwo hin oder ich weiß nicht genau, wie das bei hier in Würzburg war.
Ich glaube, für die Judendeportation oder so ähnlich.
Dir geht es ähnlich und du weißt auch nur so ungefähr, an was der Denkort erinnern möchte. Dann ist dies der richtige Ort, um mehr über die Deportationen und den Denkort zu erfahren. Danke, dass du dir Zeit dafür nimmst. Vielleicht hast du das Denkmal schon einmal im Vorübergehen gesehen. Vielleicht hast du dich gefragt, was es mit dem steinernen Kinderwagen auf sich hat. Vielleicht stehst du hier zum ersten Mal, ganz bewusst, still. Dieser Audiobeitrag lädt dich ein, hier einmal innezuhalten. Nicht nur zuzuhören, sondern zu beobachten, zu spüren, wahrzunehmen. Denn Erinnerung beginnt oft genau damit, mit dem Hinschauen. Setze dich gerne auf eine der Bänke neben den Informationsstelen. Heute wird hier gelebt, gereist, gewartet. Das war früher auch schon so. Es wurde gelebt, gereist, gewartet. Aber etwas war anders. Damals wurden Menschen gewaltsam von hier fortgebracht, aus ihrem Zuhause, aus ihrer Welt, fort von hier, aus dieser Stadt. Hier am Denkort berühren sich Gegenwart und Vergangenheit. Halte kurz inne. Die Stimme, die ihr gleich hören werdet, ist die von Hannelore Hübner. Sie engagiert sich im Verein Denkort Deportationen und erzählt uns etwas über die Entstehungsgeschichte dieses besonderen Ortes.
Also die Idee entstand im Jahr 2011. Damals am 10. Mai 2011 organisierte die Projektgruppe Wir wollen uns erinnern, den Weg der Erinnerung. Es ging darum, an den Weg der dritten Deportation zu erinnern.
Mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt liefen den Weg schweigend. In ihren Händen hielten sie Tafeln, auf denen die Namen und das Alter von den Deportierten standen. Es waren so viele Menschen, dass sich der Zug über mehrere Straßen erstreckte.
Und nach diesem Gedenkweg hatte Frau Benita Stolz die Idee für ein Denkmal, quasi als Schlusspunkt des Erinnerungsweges. Es sollte aber kein einmal festgelegtes Denkmal sein, sondern ein stetig wachsendes.
Dafür wurden 109 Gemeinden eingeladen, die bis 1933 eine jüdische Kultusgemeinde hatten. Jede von ihnen konnte sich mit einem Gepäckstück an dem Denkort beteiligen. Dr. Schuster ist der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Er hatte die Idee, die Gepäckstücke doppelt anzufertigen und eines in der jeweiligen Gemeinde aufzustellen. So entstand ein zentraler Denkort in Würzburg, bestehend aus vielen Denkorten in ganz Unterfranken. Bei der Öffnung des Denkorts geht es auch um die Eröffnung der Gedanken und Erinnerungen.
Also bei der ersten Eröffnung waren es 46 Gepäckstücke. Es kamen immer mehr dazu. Heute sind es fast 100. Es war ja eigentlich verboten, Deportationen zu fotografieren. Aber auf Befehl der Gestapo-Stelle Nürnberg-Fürth sollte von dieser Deportation Bilder gemacht werden. Es war die dritte Deportation und zahlenmäßig die größte mit 852 Menschen. Die Menschen wurden am hellen Tag durch die Straßen Würzburgs zum Verladebahnhof Aumühle gebracht.
Ein Bild vom Verladebahnhof ist auf der Stele vor dir zu sehen.
Also Gepäckstücke von 852 Menschen lagen verstreut und übereinander getürmt auf dem Boden vor den Zügen. Abgefahren sind die Züge um 15.20 Uhr. Also muss das Bild kurz zuvor entstanden sein. Zunächst wollten wir den Denkort am ehemaligen Verladebahnhof an der Aumühle installieren, wo ja auch dieses Bild entstanden ist. Auf den letzten Metern dorthin liegt noch das Pflaster, über das die Menschen damals gelaufen sind, und es waren noch Eisenbahnschienen zu sehen.
Dieses Pflaster vom Bahnhof in der Aumühle ist bei der Errichtung des Denkorts hierhin verlegt worden. Es liegt nun direkt bei den Informationsstelen. Gehe dorthin und mach dir bewusst, dass dieser Boden das Letzte war, was die Jüdinnen und Juden in ihrer Heimat betreten haben. Drehe dich nun um, sodass du auf den Brunnen schaust, und gehe geradeaus zu den Gepäckstücken. Vor dir müsste jetzt der Koffer aus Mittelsinn stehen. Wenn du bei dem Koffer angekommen bist, nimm dir einen Moment Zeit, ihn dir genau anzusehen. Der Koffer ist mehr als ein einfacher Gegenstand. Er trägt Geschichte in sich. Auf dem Schild kannst du lesen, er stammt aus Mittelsinn, einem kleinen Ort in Unterfranken. Gefertigt wurde er aus dem Holz einer alten Synagoge, einem jüdischen Gotteshaus, das einst das Zentrum religiösen und gesellschaftlichen Lebens war. Dieses Holz hat über Jahrzehnte Gebete, Gesang und gemeinsame Feiern erlebt. Heute steht der Koffer als stilles Mahnmal. Er erinnert an die radikale Zerstörung der jüdischen Kultur und Religion in Europa während der Zeit des Nationalsozialismus. Das Holz, das einst Teil eines lebendigen Ortes des Glaubens war, wurde verwandelt, zu einem Symbol des Verlustes, aber auch des Erinnerns. In Mittelsinn lebten im Jahr 1933 noch 108 jüdische Bürgerinnen und Bürger. 52 von ihnen wurden während der Shoah ermordet. Hinter jeder dieser Zahlen steht eine Geschichte, ein Mensch, ein Name, ein Leben, das ausgelöscht wurde. Gehe jetzt zu dem Koffer aus Gemünden am Main. Dafür musst du linksrum, einmal auf die andere Seite der Installation gehen, bis du den steinernen Koffer siehst, der vor dem Koffer in Gittern steht. Er steht hier nicht zufällig. Er verbindet diesen Platz mit einer kleinen jüdischen Gemeinde, die es in Gemünden viele Jahrhunderte lang gab. Erst wenige Familien, später eine feste Gemeinschaft mit einer eigenen Synagoge, eigenem Leben, eigenen Festen und Alltagen. Um 1900 gehörten Dutzende Menschen zur jüdischen Gemeinde Gemünden. Sie betrieben Handel, arbeiteten, gingen zur Schule, waren Teil des Stadtlebens. In den 1930er Jahren änderte sich ihr Leben Schritt für Schritt. Ausgrenzung, die Zerstörung der Synagoge, schließlich die Vertreibung, bis fast niemand mehr bleiben konnte. Der Koffer, der Gemünden zugeordnet ist, steht stellvertretend für die Menschen, die von dort weggehen mussten. Stell dir vor, jemand hätte diesen Koffer in Gemünden gepackt. Was könnte darin gelegen haben? Ein Kleidungsstück, ein Foto, ein Schulheft? Alles komprimiert in ein einziges Stück Gepäck, mit der Hoffnung, wenigstens etwas von zu Hause mitnehmen zu können. Der Koffer hier am Denkort ist mit seinem Zwilling in Gemünden verbunden. Dort erinnert ein Gepäckstück an die jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort. Hier am Bahnhof knüpft der Koffer an das Schicksal aller jüdischen Gemeinden an. Dieser besondere Denkort mahnt uns also nicht nur zu erinnern, sondern auch zu verstehen, was mit Tausenden Jüdinnen und Juden passiert ist.
Während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden 6 Millionen Juden ermordet. Insgesamt 2069 Jüdinnen und Juden wurden während 9 Deportationen aus Unterfranken abtransportiert. Nur 63 kehrten zurück. Gehe nun zur nächsten Bank und setze dich hin. Schau auf die Steine unter deinen Füßen und stell dir ein Würzburg vor 90 Jahren vor. Über dieses Pflaster wurden die jüdischen Bürger damals zur Aumühle getrieben. Auf diesen Steinen wurden Kinder von ihren Müttern getrennt und Familien auseinandergerissen. Hier begann das traurige Schicksal der unterfränkischen Jüdinnen und Juden. Gehe jetzt bis zu den Straßenbahnschienen. Stelle dich in sicherem Abstand davor und drehe dich um. Der gesamte Denkort liegt jetzt vor dir. Es sieht aus, als lägen viele Gepäckstücke an einem Bahngleis. Aber wie kamen die jüdischen Mitmenschen zum Bahnhof an der Aumühle? Angefangen hat es mit einem Flugzettel von der Gestapo im Briefkasten.
Ihr Vermögen ist rückwirkend ab 1.9.1942 staatspolizeilich sichergestellt. Die Vermögenserklärungsvordrucke sind genauestens auszufüllen und eigenhändig zu unterschreiben. Für jedes Familienmitglied ist ein Vordruck zu verwenden. In die Vermögenserklärungsvordrucke sind nur die Gegenstände aufzunehmen, die nach der Wohnsitzverlegung noch in der Wohnung verbleiben. Bei Minderjährigen hat der gesetzliche Vertreter die Vermögenserklärungsvordrucke mit zu unterschreiben.
Den Jüdinnen und Juden wurde ihr gesamter Besitz abgenommen.
Sämtliche das Vermögen verkörperte Urkunden, zum Beispiel Wertpapiere, sich auf das Vermögen beziehende oder sonst wie vermögensrechtliche Fragen regelnde Urkunden, Kaufverträge, Schuldscheine, Hypothek, Grundschulbriefe, Versicherungspolizen sind dem Vermögensverzeichnis beizufügen. Hierzu ist ein großer Umschlag zu verwenden. Der Umschlag ist selbst zu besorgen und mit der genauen Anschrift zu versehen. Aufgeführte Papiere sind den Vermögensverzeichnissen im Umschlag beizulegen, desgleichen Wertgegenstände.
Nur das, was sie in einem Koffer unterbringen konnten, durften die Menschen mitnehmen. Am Tag der Deportation wurden die Menschen früh morgens zur Sammelstelle getrieben. Dort wurden ihre Papiere kontrolliert, was oft stundenlang dauerte, unter ständiger Bewachung. Zu Fuß brachte man sie dann zum Bahnhof an der Aumühle, wo sie in verschlossenen und überfüllten Zügen zusammengepfercht wurden. Im Anschluss begann die oft tagelange Fahrt in Ghettos oder Lager im Osten. Von dort kehrten nur 63 Menschen nach dem Krieg zurück. Die Kosten für ihre Deportation, sogenannte Umsiedlungsabgaben, mussten die Jüdinnen und Juden selber tragen. Das folgende Gedicht stammt von einer Frau, die im Konzentrationslager in Theresienstadt inhaftiert war.
Ich habe Kinder gesehen, krank und vom Fieber verzehrt. Sie waren ganz still, sie haben sich nicht gewehrt. Man stieß sie in irgendeinen dunklen, unreinen Viehwagen hinein. Und ließ sie allein, die Kinderchen, ganz allein. Ich habe Frauen gesehen, krank und wie ohne Gesicht. Sie waren ganz still, sie rührten sich nicht. Man hat sie in irgendeinen dunklen, unreinen Viehwagen getrieben. Dort sind sie liegen geblieben, in Angst und Grauen, die kranken Frauen. Ich habe Männer gesehen, wie Klumpen zusammengeballt. Sie waren alle viele Jahrtausende alt. Man stieß sie in irgendeinen dunklen, unreinen Viehwagen zum Transport. Nur immerfort rollen die Räder Schienen entlang zu Folter und Untergang.
Du siehst die Gepäckstücke vor dir. Da ist auch ein Kinderwagen. Entdeckst du ihn? Schau ihn dir an. Stelle dir vor, in dem Kinderwagen liegt deine kleine Schwester. Vielleicht bist du 8 oder 9 Jahre alt und läufst neben dem Kinderwagen her, den deine Mama schiebt. Du bist vollkommen unschuldig. Du hast nichts falsch gemacht. Trotzdem musst du mitten in der Nacht los. Schreiende Männer mit Gewehren überall. Die Erwachsenen sind angespannt und ängstlich. Deine Schwester weint. Du weißt nicht, wohin es geht und du verstehst auch nicht, warum. Vielleicht nur, dass es damit zu tun hat, dass du und deine Familie jüdisch sind. Was macht diese Vorstellung mit dir? Setze dich nun gerne auf die nahegelegene Bank. Dies ist die Geschichte der Familie Weinberger. Noch im Jahr 1930 führt sie ein glückliches Leben. Vater Karl genießt als Staatsanwalt einen gewissen Ruf. Gemeinsam mit seiner Frau Ruth lebt er mit seinen drei Kindern in einer großen Wohnung mit Garten in der Käsburgstraße. Die 11-jährige Hanna, der 7-jährige Michael und die 3-jährige Elisabeth haben bis dato eine unbeschwerte Kindheit.
Fang mich doch!
Na, warte, Michael, ich komme!
Hab dich!
Kinder, Essen ist fertig!
Der jüdische Glaube ist für Familie Weinberger ein selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens. Mit den Nachbarn pflegen die Weinbergers ein gutes Miteinander. Das ändert sich mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Das Leben vieler, vor allem das jüdischer Menschen, ändert sich schleichend und tiefgreifend. Spätestens die Novemberpogrome von 1938 markieren einen Wendepunkt. Das Gefühl der Sicherheit zerbricht. In der Nacht vom 9. auf den 10. November werden Synagogen, unzählige jüdische Geschäfte und Häuser unter Anordnung der Nationalsozialisten zerstört. Hanna hat sich später an die Ereignisse erinnert und sie in ihrer Biografie so beschrieben.
Mein Vater war in dieser Nacht in Norddeutschland. Meine Mutter war mit uns Kindern und unserem Kindermädchen in der Wohnung. Plötzlich hörten wir ein lautes Hämmern an der Haustür.
Aufmachen!
Unsere Nachbarn versuchten uns zu beschützen, wurden aber von 4 oder 5 SS-Soldaten, die in unsere Wohnung gestürmt sind, überwältigt. Wir wurden in die Küche gedrängt. Das Porzellanservice meiner Mutter zersprang in viele tausend Stücke. Dieser Tag wird für immer in meiner Erinnerung bleiben.
Nach den Novemberpogromen wächst die Angst innerhalb der Gesellschaft. Immer mehr jüdische Menschen versuchen die Flucht ins Ausland. So auch die Familie Weinberger. Doch vergebens. Über eine Verwandte erfahren die Eltern Karl und Ruth, dass die britische Regierung 10.000 jüdischen Kindern die Einreise nach England erlaubt. Und es gelingt ihnen, dort eine Pflegefamilie zu finden. Als es Zeit für den Abschied ist, bringen Karl und Ruth es nicht übers Herz, ihre beiden jüngsten Kinder alleine ins Ausland zu schicken. Im Nachhinein hätten sie sich bestimmt gewünscht, diese Entscheidung anders getroffen zu haben. So verließ die 11-jährige Hanna am 4. Juni 1939 schließlich alleine ihre Heimat und reiste mit einem Kindertransport nach England.
Meine Eltern durften mich die erste halbe Stunde im Zug begleiten. An der nächsten Station mussten sie aussteigen und wir verabschiedeten uns. Ich erinnere mich daran, wie wir uns ansahen, während der Zug sich langsam vom Gleis entfernte. Seitdem sah ich weder meine Eltern noch meine Geschwister wieder.
Hannas Aufenthalt in England war ursprünglich nur für 6 Monate geplant. Dann wollte die gesamte Familie in die USA emigrieren.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Durch diese Kriegserklärung wurde ihre Flucht unmöglich. Die Familie blieb getrennt. Im Jahr 1941 stirbt Hannas Vater. Die Ursache dafür ist eine Blutvergiftung. Vermutlich ausgelöst durch einen Granatsplitter im Bein, eine Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg. Die Weinbergers müssen umziehen. Zuerst in eine kleinere Wohnung, später in ein sogenanntes Judenheim. Ihre Deportation steht unmittelbar bevor.
Hast du gehört, was mit unseren Nachbarn passiert ist?
Was denn?
Ja, die Weinbergers haben sie in Sammellager geschickt. Ich habe vorhin gehört, wie sie ihre Sachen gepackt haben.
Was macht die denn dort?
Keine Ahnung, ich warte halt, wo sie hingebracht werden. Was weiß ich denn?
In diesen Heimen leben jüdische Familien unter ständiger Überwachung. Sie werden in ihrem Alltag eingeschränkt, kontrolliert und sind stark eingeengt. Der Kontakt zu Nichtjuden wird den Menschen verboten. Im September 1942 werden Hannas Großeltern deportiert. Noch im selben Jahr werden sie getötet. Am 17. Juni 1943 folgt die letzte Deportation aus Würzburg. Bei dieser werden Hannas Mutter, ihr Bruder und ihre Schwester in den Osten verschleppt. Die letzte Nachricht Hannas Mutter an sie lautet: Morgen reisen wir in den Osten. Hannas Familie wird danach in Auschwitz in einer Gaskammer ermordet. Hanna selbst befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Großbritannien und lebt dort bei einer Pflegefamilie, die sie aufgenommen hat. Briefe erreichen sie nur noch über das Rote Kreuz. Keine andere Art der Kommunikation ist möglich. Sie besucht eine ganz normale Schule und ist eine sehr gute Schülerin. Sie empfindet es als ihre Pflicht, sich anzustrengen, als Dank an die Familie, die sie aufgenommen hat. Für Hannah ist Musik in ihrem Leben sehr wichtig. Sie spielt sehr erfolgreich Cello und singt auch im Chor. Den Krieg erlebt sie vor allem durch Erzählungen und Nachrichten. Einige Bombenangriffe erlebt sie dennoch mit. Einmal wird sie sogar Zeugin eines Luftkampfes zwischen einem deutschen und einem britischen Kampfflugzeug. Nach dem Krieg wird Hannah eingebürgert und im Jahr 1947 offiziell Britin. Sie legt ihre Religion ab und tritt zum Christentum über, da sie keine Verbindung mehr zum Judentum empfindet. Außerdem schließt Hannah ihr Studium ab und wird Lehrerin. An verschiedenen Schulen unterrichtet sie Deutsch und Französisch und fokussierte sich besonders auf die deutsche Literatur. Sie versucht auch, das Verhältnis zwischen Deutschen und Engländern wieder zu verbessern. 1950 heiratet sie Aubrey Hickman, der in der Royal Navy arbeitete und später hauptberuflich Musiker und Musiklehrer sowie Professor wird. Gemeinsam bekommen sie zwei Söhne und eine Tochter. Hannah beschäftigt sich ihr Leben lang mit der Geschichte und der Frage, was aus ihrer Familie wurde, da es nie eine Bestätigung gab, dass sie umgebracht wurden. Im Jahr 2005, 19 Jahre nach ihrem Mann, stirbt Hannah Weinberger. Das Schicksal der Familie Weinberger ist kein Einzelfall. Es steht stellvertretend für das Schicksal vieler Familien in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Insgesamt wurden 426 Kinder aus Unterfranken deportiert und getötet. Das entspricht einer gesamten Grundschule. 9 haben überlebt, davon 2 aus Würzburg. Die Kindheit dieser deportierten Kinder wurde hauptsächlich von Angst und Hoffnungslosigkeit geprägt. Kein Mensch sollte so viel Leid erleben müssen. Schließe nun deine Augen für einen Moment und mache dir bewusst, was du gerade gehört hast. Der Holocaust darf sich niemals wiederholen. Dafür muss jeder Einzelne aktiv werden. Nie wieder ist jetzt. Demokratie lebt durch unser Engagement. Wir müssen uns für sie einsetzen. Jeden Tag. Immer wieder. Mutig, menschlich und verantwortungsvoll. Wenn du nicht nur hören und hinschauen, sondern auch handeln willst, scanne den QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten.